NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Aus aktuellem Anlass haben wir den Titel der Sendung geändert. Wir sprechen nicht über den türkischen Präsidenten Erdogan, zumindest heute Abend nicht, sondern über die SPD und den Kanzlerkandidaten. Es ist nämlich raus, Gabriel wird es nicht. Sigmar Gabriel gibt auf, kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Darüber wollen wir in der kommenden Stunde mit Ihnen sprechen. Sigmar Gabriel verzichtet zugunsten des früheren EU-Parlamentspräsidenten und will auch den Parteivorsitz aufgeben. Er strebt das Amt des Außenministers an. Wie kommt es an in seinem Heimatort Goslar?
Ich finde, dass er da ganz vernünftig ist, weil er in den Umfragen hier keine hohen Prozentzahlen hat. Und wenn die SPD gewinnen will, dann muss sie irgendwie einen anderen aufstellen. Obwohl der Sigmar Gabriel ein guter Mann ist.
Wenn er jetzt durchgerauscht wäre, wäre seine politische Karriere eventuell baden gegangen. Ne?
Naja, ich kann es irgendwie auch verstehen. Er wird jetzt auch noch mal Papa. Ne, dann hat er 2 Kinder und vielleicht möchte man die auch ein Stückchen aufwachsen sehen. Und wenn sie Bundeskanzler sind, können sie das, glaube ich, vergessen.
Lieber rechtzeitig, als dann wirklich den Buhmann zu machen, ne?
Für mich als Goslarer ist das also mehr als bedauerlich. Nicht nur für Goslar, sondern auch fürs Land. Weil ich ihn lange genug kenne und weiß, dass er sehr sozial eingestellt ist und etwas tut und bewegt für die Bevölkerung.
Vernünftig finde ich das. Ich finde das eine großartige Geste von ihm. Er hat sich der Partei untergeordnet. Es war absehbar, dass er gegen die Merkel nicht ankommt. Und ich finde es gut.
Soweit die Stimmung in Goslar, eine Umfrage von Matthias Zimmermann. Fest steht auch, wer es stattdessen machen soll, nämlich Martin Schulz, der ja extra von Brüssel zurück nach Deutschland gezogen ist. Wir hören auch hier ein paar Meinungen aus Würselen, dem Heimatort von Martin Schulz.
Das macht mir viel Freude. Das lässt hoffen, ja. Das lässt hoffen, dass wieder mal was anderes passiert in der SPD selber, in der Partei, dass es mal frischer Wind reingebracht wird.
Ich würde es ihm gönnen, weil er sympathisch ist und auch wenn er in Würselen ist, immer noch nett zu den Bewohnern ist und immer freundlich grüßt, ob er einen kennt oder nicht. Also und von der Politik auch her.
Ich freue mich, dass er so weit gekommen ist schon als Präsident. Hat er an für sich eine sehr gute Figur abgegeben. Und ich hatte mir gehofft, dass er Außenminister werde. Und ich bin der Meinung, dass er auch als Kanzlerkandidat ein bisschen verbrannt wird. Von der SPD, speziell von dem Herrn Gabriel. Dem Grunde bin ich in sich ein bisschen enttäuscht.
Ich denke, da in der EU viele Kräfte leiten musste und sich da auch durchgesetzt hat, manchmal vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber immerhin durchgesetzt, würde er das sicherlich auch in Deutschland schaffen.
Soweit die Meinungen aus dem Heimatort von Martin Schulz aus Würselen. Ja, gehen wir jetzt nach Goslar und nach Würselen, dann ist die Welt eigentlich ganz in Ordnung. Dennoch, es sind ja doch noch einige Fragen offen und die wollen wir klären in dieser Redezeit und wir möchten auch gerne mit Ihnen sprechen. Kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Oder wenn Sie lieber schreiben möchten, das geht auch, mailen Sie uns unter ndr.de/redezeit, finden Sie das passende Formular. Ich darf Ihnen jetzt unsere Experten vorstellen. Zum einen unser Kollege im Hauptstadtstudio in Berlin, Jörg Seiselberg. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir müssen ganz kurz noch die zeitliche Abfolge thematisieren. Das war heute ein bisschen zu früh, ne?
Ja, es war früher als zumindest angekündigt von der SPD, die ja immer auf den Sonntag orientiert hat. Und das ist über Wochen und Monate ist es ja durchgehalten worden, dass nichts durchsickert, dass man sozusagen stillhält in der SPD. Und jetzt ein paar Tage vorher ist es doch noch wieder zu einer Sturzgeburt geworden. Also die SPD kann offensichtlich nicht Kanzlerkandidatur. Das ist schon bei Steinbrück vor 4 Jahren eine Sturzgeburt gewesen. Und auch jetzt hatte Gabriel es geschafft, über Monate die Partei stillzuhalten, sie auf seinen Kurs einzuschwören. Und auf den letzten Metern hat er es jetzt nochmal sozusagen mit dem Hintern eingerissen und viele auch in der Partei verärgert, die sich auch darauf eingestellt hatten, dass heute in der Präsidiumssitzung die Entscheidung bekannt gegeben wird. Auch engste Mitglieder der engsten Parteiführung, Mitglieder des Präsidiums, haben diese Entscheidung über die Medien erfahren. Also das ist gehörig schiefgelaufen.
Ich begrüße in unserer Runde auch Professor Dr. Oskar Niedermeyer. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der FU Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Niedermeyer, meinen Sie, das war in der SPD wirklich schon sehr viel länger klar?
Also, was man jetzt so hört von außen, war es wohl schon seit ein paar Tagen klar für Gabriel selbst, dass er es nicht machen wird. Aber er hat doch in den letzten Wochen durchaus eigentlich Signale nach außen gesendet, die was anderes gesagt haben. Und wenn das stimmt, dass er sich da jetzt am Wochenende mit Schulz zusammengesetzt hat und sie haben das besprochen, dann hätte er doch tatsächlich seinen eigenen Fahrplan auch einhalten sollen und nicht jetzt vorab Interviews geben dem Stern und der Zeit, sodass es der Parteivorstand und die Fraktionen aus den Medien erfahren müssen. Dann hätte er tatsächlich warten können bis zum nächsten Sonntag und dann wäre das geplant abgelaufen, wie es eigentlich ablaufen soll, nämlich dass die Parteigremien zunächst davon erfahren und dann nach außen gegangen wird.
Und wir haben noch Dr. Daniel Friedrich Sturm bei uns zu Gast, bei der Welt verantwortlicher Redakteur des Ressorts Politik. Er hat aber auch das Buch mitverfasst, Sigmar Gabriel, Patron und Provokateur. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Und zwar ein Wiederwillkommen, denn Sie waren vor kurzem bei uns zu Gast in der Redezeit und da waren Sie, ich möchte fast sagen, als Einziger schon sehr skeptisch, ob Sigmar Gabriel es wirklich wagt. Also war Ihre Einschätzung richtig?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen eitel, aber ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich nicht gesagt habe, es ist ganz klar, dass Sigmar Gabriel Kanzlerkandidat wird. Das war im deutschen Journalismus eine Mindermeinung.
Sie haben das Buch mitverfasst, Patron und Provokateur, und haben sich viel mit Sigmar Gabriel auseinandergesetzt. Ja, auch so ein bisschen mit seiner Denke. Wenn Sie auch noch mal einen Satz sagen, Herr Sturm, wie kam das jetzt dazu, dass das heute wieder so eine Hoppla-Hopp-Aktion wurde?
Ja, ich weiß gar nicht, diese Hoppla-Hopp-Aktion ist natürlich heute jetzt sehr dominierend. Ob man darüber in vielen Wochen und Monaten noch sprechen wird, das weiß ich gar nicht. Aber es ist wieder ein bisschen Gabrielesk. Und auch die Tatsache, dass er nicht antritt, finde ich, hat ein bisschen was mit ihm zu tun, weil Sigmar Gabriel viel mehr, als er nach außen hin erscheint, sehr, sehr sensibel ist, sehr empathisch sein kann. Jemand ist, der mit sich hadert, der auch mal zuweilen an sich zweifelt, was ja alles eine Größe ist. Und ich meine, er hat eine Entscheidung heute getroffen, die doch eine gewisse Größe offenbart, dass er sagt, ich bin der Vorsitzende, ich habe das Recht des Zugriffs auf die Kanzlerkandidatur, aber ich sehe, dass meine Partei mit mir selbst schlechtere Chancen hat als mit einem anderen und deswegen verzichte ich. Er hätte es ja machen können und ich finde, das ist schon eine gewisse Größe.
Sigmar Gabriel wird nicht Kanzlerkandidat der SPD. Wir wollen auch klären, kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Anrufe. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer ins Studio. Und ich begrüße jetzt Wilhelm Rolfing. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich kann ja nur das als Bürger übersetzen, was ich so in den Nachrichten höre und was ich in den Zeitungen lese. Und wenn ich jetzt Nachrichten höre, dann heißt das übersetzt, letzte Woche wollte er noch, Respekt vor seiner Entscheidung von seinen Kollegen und die Fraktion klatscht Beifall. Das ist für mich alles irgendwo kein schönes Spiel, denn gefühlt hatte man ihm das so nagelig, dass er gar keine andere Entscheidung treffen konnte. Und da muss ich also sagen, diese Art zumindest hätte es nicht verdient, dass die SPD einen Kanzler stellt. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin kein SPD-Gegner. Und wenn ich dann höre, dass er den Außenminister machen will, da hat er als Wirtschaftsminister sicherlich in China schon mal nicht die erste Garnitur bekommen. Abschließend bin ich der Meinung, dass der Herr Schulz nicht unbedingt die Chance trotzdem nicht hat, dass die Große Koalition für mich schon feststeht. Und dass Frau Merkel den Kanzler mimt und der Herr Schulz dann den Außenminister. Das wäre auch sicherlich unter der jetzigen Situation mit Amerika und der Welt eine gute Konstellation. Mhm. Das möchte ich eigentlich dazu mal bemerken.
Herr Rolfing, da waren jetzt schon ganz viele Thesen mit dabei und wir wollen sie auch alle abarbeiten, brauchen dafür jetzt, glaube ich, aber ein bisschen. Danke für Ihren Anruf. Herr Seiselberg, da klang er jetzt durch. Die SPD hat ihn rausgedrängt. Sehen Sie das auch so?
Die SPD hat Gabriel rausgedrängt. Nein, das sehe ich nicht so. Also diese Entscheidung ist meiner Einschätzung nach wirklich autonom gefallen. Die hat er am Wochenende, wie er sagt, mit Martin Schulz besprochen und wohl auch mit Olaf Scholz, dem Hamburger Bürgermeister, und der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft. Das war dieser kleinste Kreis. Und die Entscheidung ist wohl gefallen aufgrund einer Umfrage, die von der SPD selbst in Auftrag gegeben wurde, beziehungsweise war das das letzte Motiv, um zu sagen, ich treffe hier die Entscheidung, nicht selbst anzutreten und dieses Amt des Kanzlerkandidaten an Martin Schulz zu geben. Eine Umfrage, die heute auch in der Präsidiumssitzung wohl an die Wand projiziert wurde. Dort wurde gefragt, unter SPD-Wählern, wen sie bevorzugen würden, Kanzlerin Merkel oder Sigmar Gabriel. Und da hat sich die Mehrheit der SPD-Wähler in dieser Umfrage für Kanzlerin Merkel ausgesprochen. Umgekehrt im Vergleich Schulz-Merkel hat Schulz sehr gut abgeschnitten. Doppelt so viele würden sich für Schulz und nicht für Merkel entscheiden. Und auf Grundlage dieser Umfrage hat Gabriel dann gesagt, es ist so, dass derjenige antreten soll, der die besseren Chancen hat, für die SPD ein gutes Ergebnis einzufahren. Und deswegen lege ich das Amt des Kanzlerkandidaten in die Hand von Martin Schulz.
Herr Niedermayer, und ein weiterer Punkt von Herrn Rülfing war ja auch, wenn es jetzt Martin Schulz macht, dann bedeutet es automatisch auch schon, wir bleiben bei einer GroKo. Kann man das so ableiten?
Nein, das kann man noch nicht ableiten. Aber es ist schon so, also einerseits ist Martin Schulz bisher nicht bekannt als großer Befürworter einer anderen Koalitionsalternative. Und die wäre ja nach Lage der Dinge höchstens Rot-Rot-Grün. Denn eine andere Möglichkeit hat die SPD nicht, um eine Machtperspektive für einen eigenen Kanzler zu haben. Also, dass er für Rot-Rot-Grün steht, sehe ich nicht. Andererseits hat er jetzt die Möglichkeit, da er nicht in die Regierung eingebunden ist, also auch nicht dann in die Möglichkeiten, dann von Kanzlerin Merkel etwas dominiziert zu werden, kann er freier aufspielen, er kann im Wahlkampf stärker gegen Frau Merkel auftreten. Das macht ja Sinn und das will ja vor allen Dingen die Partei natürlich auch, während Gabriel ja in die Disziplin eingebunden gewesen wäre und immer noch ist, wenn er tatsächlich Außenminister wird, als Teil der Regierung. Ich sehe auch nicht, dass jetzt Schulz für eine ganz andere Politikrichtung steht wie Gabriel. Man hört zwar jetzt, dass der linke Flügel ihn unterstützen will, das muss er natürlich jetzt auch sagen, das ist ganz klar, aber man weiß ja noch gar nicht, und das ist auch ein großes Problem, für was Schulz eigentlich in vielen, vielen innenpolitischen Bereichen steht, wo er steht, und ich denke, das wird durchaus noch Diskussionen auch innerhalb der Partei geben.
Auch innerhalb unserer Sendung. Aber lassen Sie uns einmal noch kurz zu Herrn Gabriel zurückkommen, Herr Sturm. Ein weiterer Punkt, den Herrn Rülfing angesprochen hat, war ja auch der Wechsel jetzt von Sigmar Gabriel ins Außenministeramt. Geht das so einfach? Da haben ja auch schon Experten gesagt, vom Wirtschafts- zum Außenminister, das ist aber eine ganz schöne Umdrehung. Kann man das innerhalb von wenigen Tagen machen?
Naja, Sigmar Gabriel ist sehr regierungserfahren. Er war Ministerpräsident in Niedersachsen, er war Bundesumweltminister, er ist Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Das sind zusammen über 10 Jahre Regierungszeit. So viele haben andere Leute noch nicht gehabt, als sie im Auswärtigen Amt angefangen sind. Ich sehe eher das Problem, dass er ja nun ein bisschen undiplomatisch ist. Man könnte auch sagen, das könnte ein Elefant im Porzellanladen der Diplomatie werden.
Und es ist ja auch nur eine Interimsgeschichte. Also wenn man jetzt nachrechnet, es wird wohl so sein, das hat aber mit den Abläufen in Berlin zu tun, dass es eventuell am Freitag alles schon unter Dach und Fach gebracht wird. Dennoch, es wäre dann Ende Januar bis 24. September.
Naja, dann wird ja erstmal eine Koalitionsverhandlung stattfinden. Im Zweifelsfall zieht die sich bis Weihnachten. Also dann ist es eben doch fast ein Jahr. Und es ist ja durchaus möglich, dass nach der Bundestagswahl wieder eine große Koalition gebildet werden könnte. Sollte Herr Gabriel sich jetzt im Auswärtigen Amt profilieren, wäre er natürlich dann ein geeigneter Kandidat für einen Außenministerposten von 2017 fortfolgende.
Dafür müssten jetzt aber auch die Zahlen dann noch besser werden. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zu Herrn Schulz, Herr Niedermayer. Welche Chancen hat die SPD mit dem doch sehr beliebten, also könnten wir direkt wählen, was wir ja nicht tun, Martin Schulz gegen Kanzlerin Angela Merkel? Da sind die Prozentpunkte gar nicht mal so weit auseinander, aber wir wählen ja Parteien und die SPD hängt bei um die 20%.
Ja, und auch die Werte von Herrn Schulz selber, die stehen immer noch auf sehr tönernen Füßen, das muss man sagen. Denn es ist schlicht und einfach so, Herr Schulz ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht wirklich bekannt. Er hat über 20 Jahre in Europa verbracht. Europa ist für die Leute weit weg. Sie kennen ihn nicht als Innenpolitiker, sie wissen nicht, wofür er steht. Und deswegen, es sind so allgemeine Sympathiebekundgebungen, ja, er ist besser geeignet als Gabriel, noch sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, seine wirklichen Chancen gegen Merkel, die zeigen sich erst, wenn er nominiert ist und wenn er ein paar Wochen oder zwei, drei Monate sich in die Niederungen der Innenpolitik und der Parteipolitik begeben hat, dann wird man erst wirklich sehen können. Es war ja auch bei anderen Kandidaten der SPD so, die Anfangswerte, bevor sie nominiert wurden, waren wunderbar und dann sind sie abgestürzt.
Unser Thema in der Redezeit. Sigmar Gabriel gibt auf, kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an. 08000 44 1777. Die Telefonnummer 08000 44 1777, kostenfrei ins Studio. Und jetzt in der Leitung Rainer Bergmann. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also die Frage war, ob Martin Schulz die SPD aus dem Tief rausführen kann.
Richtig.
Ich ganz einfach, nein, kann er natürlich nicht. Gabriel hätte es genauso wenig gekonnt. Ja? Deswegen verzichtet er auf den Kanzler und schickt den anderen ins Feuer. Und ich sag mal so, dieser Martin Schulz, der soll jetzt verheizt werden. Wenn der als Kanzlerkandidat aufgestellt wird und auf den Bauch fällt, dessen politische Karriere ist verbrannt. Ja? Mhm. Und das will der Gabriel natürlich sich nicht antun. Deswegen verzichtet er in Anführungsstrichen. Hört sich alles so edelmütig an. Nein, nein, das ist reine Taktik. Ja, der wird nach vorne geschickt. Meine, okay, von diesem Martin Schulz habe ich bislang eigentlich so noch nie was gehört. Okay, der kommt aus Europa. Okay, wer kennt jemanden, der im Europaparlament ist? Wohl die wenigsten. Ja, also ich das. So, das ist meine Meinung. Wie gesagt, er schafft es natürlich nicht. Ja? Seine Karriere wird dann verbrannt sein, das macht nichts. Ja? Und der Gabriel kann ihn weitermachen. Ja?
Also ein guter strategischer Schachzug, meinen Sie, Herr Bergmann. Vielen Dank, das gebe ich gleich weiter an unseren Kollegen im Hauptstadtstudio in Berlin, an Jörg Seißelberg. Schulz ist aber ja auch nicht erst seit gestern Politiker. Und diese These, die Herr Bergmann aufstellt, die klingt in sich so logisch, auf das muss Schulz auch kommen.
Nun ja, Schulz ist ja nicht gefesselt und geknebelt worden, um gezwungen zu werden, Kanzlerkandidat zu werden, sondern er hat in den vergangenen Wochen ja auch an der SPD-Basis schon einen kleinen Wahlkampf für sich betrieben, sich dort präsentiert, dort seine Truppen gesammelt. An der SPD-Basis besitzt er wirklich großen Rückhalt. Also Martin Schulz hat schon Lust auf diesen Job und ja, dass er fallen gelassen würde, wenn es nicht klappen sollte. In der SPD ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass der Spitzenkandidat von Steinbrück, vielleicht mal abgesehen, der selber dann auch nicht mehr wollte, ist nie jemand fallen gelassen worden. Also da denke ich, das wird nicht unbedingt das Ende seiner politischen Karriere sein. Bei Sigmar Gabriel bin ich mir da nicht ganz so sicher. Da halte ich es für nicht ausgeschlossen, wenn es für die SPD nicht gut laufen sollte, dass er in Zukunft Wahlkreisabgeordneter Salzgitter-Wolfenbüttel ist und wenig anderes mehr.
Vielleicht geht er ja dann auch in Elternzeit. Er wird ja demnächst auch zum zweiten Mal Vater, hat ja auch das Zeitargument mit in den Ring geworfen. Herr Niedermayer, wie glaubwürdig war das bei seiner Erklärung heute? Er hat ja gesagt, es ist ihm nicht schwer gefallen, es ist ihm schwer gefallen, sich zu entscheiden. Auf der anderen Seite, er wird in wenigen Wochen zum zweiten Mal Vater. Da ist Kanzler natürlich wirklich oder auch den Wahlkampf für das Kanzleramt natürlich Wahnsinn. Aber ein Außenminister arbeitet doch auch ziemlich viel, oder?
Ja, das ist genau das Problem. Und vor allen Dingen ist ein Außenminister auch meistens weg und eben nicht bei der Familie. Also das Familienargument würde dann erst nach der Wahl ziehen, wenn er sich dann zurückziehen würde. Aber ich glaube ihm schon, dass auch gerade die bevorstehende Geburt seines zweiten Kindes ihm doch vor Augen geführt haben, dass es noch was anderes gibt als Politik und dass er deswegen auch seine private Situation, seine familiäre Situation auch mit berücksichtigt hat. Das glaube ich ihm schon.
Herr Sturm, Sie haben sich ja lange mit Sigmar Gabriel beschäftigt und ich glaube, aus unserer Runde sind Sie derjenige, der so ein bisschen in seine Gehirnwindungen hineingucken kann. Na. War das jetzt Kalkül und reine Strategie zu sagen, ich lasse Schulz ins Feuer gehen?
Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich finde, es verdient auch einen gewissen Respekt davor. Der Mann war ja kurz davor, sozusagen seinen Hut in den Ring werfen zu können. Der war SPD-Vorsitzender, der hat die SPD erfolgreich in die letzte große Koalition gebracht. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, dass andere das besser können als man selbst und es dann sagt, muss man schon sagen, Chapeau. Also da teile ich die These von Herrn Bergmann nicht, der ja sozusagen sagt, er schickt Herrn Schulz vor und bleibt, um dann selbst übrig zu bleiben. Ich glaube, bei einem schlechten Wahlergebnis der SPD am 24. September werden im Zweifelsfalle beide zu einfachen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Aber was ich ganz wichtig finde bei dieser Entscheidung, ist einfach, dass Herr Schulz, glaube ich, schon das Potenzial hat, als eine ernsthafte Alternative zu Frau Merkel zu erscheinen. Und darauf kommt es meines Erachtens an. Und zwar nicht nur für die SPD, sondern, das klingt jetzt etwas pathetisch, für die Demokratie. Denn eine Wahl ist eine Wahl ist eine Wahl. Und deswegen finde ich es so ein bisschen befremdlich, wenn wir Journalisten oder auch wenn Bürger sagen, die Wahl ist sowieso schon gelaufen, Frau Merkel wird wieder Kanzlerin, es gibt da wieder eine große Koalition. Das, finde ich, verstößt so ein bisschen gegen die Interessen des Souveräns, der ja erst in 8 Monaten das Wort haben wird.
Wir sprechen in dieser Redezeit darüber, ob Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen kann als Kanzlerkandidat. Und Sie können nicht nur anrufen unter 08000 441777, sondern Sie können uns auch mailen unter ndr.de/redezeit. Und das hat Harald Giese aus Hamburg gemacht. Er schreibt, Martin Schulz ist dem vorherigen Kandidaten der SPD, Peer Steinbrück, insofern ähnlich, als auch er zur Arroganz neigt, besonders Journalisten gegenüber, wenn sie eine Frage wiederholen. Ähnlich schätze ich seine Wahlchancen ein, zumal seine Spezialität Europa immer mehr unter Druck kommt. Herr Niedermeyer, also wird auch ein Martin Schulz wieder polarisieren? Ist er vielleicht auch tatsächlich zu sehr mit Europa verhaftet, was ja tatsächlich in Deutschland auch für große Verunsicherung sorgt, wie es da weitergeht?
Also zunächst einmal ist er ganz klar ein Europapolitiker. Er hat keine Erfahrung in der Innenpolitik, er hat keine Erfahrung in einer Landes- oder einer Bundesregierung, was ja normalerweise so die Kanzlerkandidaten eigentlich eher mitbringen. Das heißt, er wird schon zunächst in dieser Funktion dann auch wahrgenommen werden. Und seine erste Aufgabe wird sein, erstens sich bei den Deutschen bekannter zu machen. Das ist die Voraussetzung. Und zweitens dann eben das Image des Europapolitikers sehr schnell abzulegen und sich als Innenpolitiker zu profilieren in den Bereichen und Themen, die für die SPD wichtig sind. Also zum Beispiel eben die soziale Gerechtigkeit als ihr Markenkern nach vorne zu stellen und anderes.
Herr Seißelberg in Berlin, Sie sind auch schon einige Zeit dort und können vielleicht ein bisschen schildern. Geht es denn, dass man so als Externer nach Berlin kommt und gleich auf so eine Spitzenposition einsteigt? Also jetzt mal platt gesagt, lassen die einen mitspielen?
Naja, er spielt ja gleich an führender Stelle mit und die anderen müssen eher mit ihm spielen, wenn das Ganze in der SPD klappen soll. Es ist so, dass er, denke ich, vor allen Dingen medial noch sehr viel genauer unter die Lupe genommen werden wird. Da stand er so ein bisschen in der zweiten Reihe, war noch nicht dem ganz rauen Wind ausgesetzt. Ich denke, das wird das Hauptproblem werden für Martin Schulz, dass er hier in einer Rolle ist, die er bislang nicht gewohnt war. Und ich denke, wenn man in 2-3 Monaten sich seine Umfragewerte anschaut und die dann ähnlich gut ist, dann könnte das eintreffen, was der Kollege Sturm gesagt hat, dass man wirklich ein Duell so halbwegs auf Augenhöhe hinkriegt. Aber die nächsten 2-3 Monate werden dafür entscheidend sein.
Wir wollen klären, kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Und vielleicht geht es gar nicht um Köpfe, sondern um was anderes. Frank Pallert ist dazu in der Leitung aus Hannover. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Es geht um die Sache um Herrn Schulz. Hat er ja vorhin schon mal gesagt, also für mich ist das eine gute Wahl, weil Herr Gabriel wahrscheinlich erstmal noch an seinem Posten fest oder ich weiß nicht, wie das ist. Jedenfalls einer von beiden hätte sowieso machen müssen. Jetzt kommt die Frage, Kriegen wir die große Koalition oder kommt Rot-Rot-Grün? Ne? Wie gesagt, die müssen sich auch ein bisschen an die sozialen Sachen wieder halten, die SPD, sonst sehe ich schwach.
Also es geht mehr um Inhalte als um Köpfe. Darf ich das so zusammenfassen?
Es geht um Inhalte, es geht um beides, um die Köpfe auch. Ich meine, Schulz ist eine gute Wahl, sehe ich an. Der hat ja nun Charisma, der Mann, der hat Erfahrung durch die EU nun. Mhm. Ist eine gute Sache. Muss man jetzt abwarten, wie die Wahl dann an prozentual, was da überhaupt zustande kommt. Ich tippe ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich, auf Rot-Rot-Grün. Das wäre das Beste, was passieren kann für Deutschland.
Jetzt sind wir schon in der Zeit nach der Bundestagswahl am 24. September.
Ja, ich bin danach, September. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt es so, wie es ist, das war das also unter Frau Merkel, der Kanzlerin, oder dass die SPD wirklich so viel Prozente kriegt. Das weiß man im Voraus nicht. Oder das sind ja für mich drei verschiedene Varianten, die passieren können. Ich meine, mit Herrn Schulz ist natürlich gut. Ne? Aber wir wissen als kleiner Wähler, ich bin ja nur noch ein Kleinstrentner, wir wissen, wo wir dran sind. Das ist schon mal ganz gut. Und dann muss man abwarten. Ne? Mhm. Was jetzt, da wird ja nächste Woche, ist ja klar, der Herr Steinmeier geht wahrscheinlich ins Schloss Bellevue als
Präsident
von Herrn Gauck.
Genau.
Das ist auch klar.
Ja.
Ne?
Herr Pallert.
Und dann müssen wir, wie gesagt, ja, müssen wir abwarten, was passiert. Wir wissen ja alle nicht. Jetzt kommt ja erstmal der Wahlkampf. Das geht ja jetzt irgendwann los auch. Ne?
Genau, auf den sind wir nämlich jetzt gespannt. Und da geht die Frage auch gleich an Professor Niedermeyer. Sie sind Politikwissenschaftler und Parteienforscher und haben schon viele Wahlkämpfe erlebt. Muss die SPD einfach wieder linker werden? Wo findet sie ihre Wählerklientel?
Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen drüber. Was da am ehesten Sinn macht, natürlich ist der linke Flügel dafür, das Profil der Partei wieder sehr zu stärken, und zwar im linken Bereich zu stärken. Und es gibt ja einen Teil der Grünen und einen Teil der Linkspartei, die das auch so sehen und sehr gerne eben eine rot-rot-grüne Regierung hätten. Aber es gibt in allen drei Parteien eben auch sehr viele Leute, die das anders sehen. Und normalerweise würde man immer sagen, es sind immer mehr Wähler in der Mitte zu gewinnen als am linken Rand. Und wenn die SPD sich sehr stark links profiliert, dann konkurriert sie mit der Linkspartei und zum Teil eben auch mit den Grünen um eine relativ begrenzte Wählerschaft. Also das war ja bei Gabriel die Strategie bis vor wenigen Monaten zu sagen, ich führe die SPD eher in die linke Mitte und hole da meine Wähler ab. Selbst wenn man dann Rot-Rot-Grün nach der Wahl machen will, hat man dann eben ein breiteres Wählerpotenzial abgedeckt. Zwischendurch ist er dann mal wieder auf die linke Seite geschwenkt und ich bin jetzt gespannt, wie Martin Schulz, der mir persönlich eher dem rechten Flügel der SPD zugeordnet scheint, jetzt beides unter einen Hut bringen will.
Herr Seiselberg, Sie berichten für uns aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Ist es jetzt nur ein Eindruck oder tatsächlich Tatsache, dass wenn der Koalition Erfolge gelingen, das meistens Frau Merkel zugeordnet wird und weniger dem kleinen Koalitionspartner SPD?
Ja, da muss man sich die Umfragezahlen anschauen, dann kann man diese Frage eigentlich nur bejahen.
Das heißt, jetzt wäre tatsächlich mal ein großes, gutes Thema wichtig für die SPD, ein eigenes Thema auch. Was könnte das sein?
Ja, zunächst einmal setzt die SPD darauf, und das hat Sigmar Gabriel heute auch in der Fraktion als Begründung genannt dafür, dass Martin Schulz es macht, dass Martin Schulz jemand ist, der nicht mit der Großen Koalition verbunden ist, der nicht wahrgenommen wird als Teil der Regierung der letzten Jahre, dass das ein Plus, ein Vorteil sei für die SPD. Das ist sicherlich etwas, auf das man setzen will. Heute Abend in der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus nannte Martin Schulz selbst auch noch das Thema, die SPD, die Partei, die gegen den Populismus steht, die Partei auch, die sich dem Europagedanken verpflichtet fühlt, die auch für soziale Gerechtigkeit steht. Also das sind die Themen offensichtlich, mit denen Martin Schulz als Kanzlerkandidat punkten möchte.
Und wir wollen klären, kann er die SPD aus dem Tief führen? Und wir freuen uns natürlich über Ihre Meinungen. Jetzt in der Leitung Rainer Stoßmann aus Hannover. Ich grüße Sie.
Schönen guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung, kann Martin Schulz das retten?
Ich denke ja. Denn wie vorhin auch schon gesagt worden ist, die Wahl ist dem Moment dann zwischen Frau Merkel und Herrn Schulz. Und nach 16 Jahren, denke ich mal, wird er viel dazu bringen können, die SPD zu wählen, einfach um einen Wechsel an der Spitze zu schaffen, egal welche Partei das dann sozusagen wäre. Dazu kommt für mich persönlich, bin in der Vergangenheit FDP-Wähler gewesen, auch wenn ich nicht dort in der Partei bin. Einfach, weil die Mutti ein Bauchgefühl hat, was die Ehe für alle nicht zulässt. Die SPD hat sich in der Vergangenheit dort, was das angeht, unterbuttern lassen und hat die Ehe für alle nicht durchgedrückt und ist dort in dem Moment mit dem Kopf von Herrn Gabriel einfach gebrandmarkt, wo jeder sagen wird, okay, die wähle ich jetzt nicht mehr, weil die haben das, was sie uns versprochen haben, nicht gehalten. Und der neue Kopf in dem Moment, Herr Schulz, würde ich davon ausgehen, dass man sagt, okay, dem schenke ich jetzt nochmal mein Vertrauen und wähle ihn, weil ich davon ausgehen kann, dass er es jetzt schafft.
Mhm. Herr Stussmann, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Geht es bei Ihnen tatsächlich auch um Köpfe? Also geht es jetzt dann wirklich um Schulz und Merkel? Oder sagen Sie, wenn ich ehrlich bin, ist meine Wahlentscheidung doch mehr thematisch geprägt?
Da gibt es kein Oder, sondern beides. Es ist beides. Denn ich bin mit dem, was Frau Merkel im Allgemeinen macht, sehr zufrieden. Darum geht es aber nicht. Denn man muss auch mal was riskieren und das tut Frau Merkel nicht. Ne, sie sieht, wie drumherum das so weit alles tut. Sie wartet immer ab und äußert sich dann irgendwie 3 Wochen später dazu. Da ist es dann aber manchmal auch zu spät. Und da muss, finde ich, auch einfach mal der Mut da sein, zu sagen, das will ich jetzt so machen oder das mache ich jetzt so, wie sie es in der Flüchtlingssituation getan hat. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, danke Frau Merkel, dass sie es getan hat. Denn ich denke, wenn ich in der Situation wäre, dass irgendwo Krieg ist und ich irgendwo Zuflucht suchen würde, würde ich mich auch darüber freuen, wenn es ein Land gibt, wo du sagst, komm zu mir, hier hast du Schutz und hier bist du aufgenommen und empfangen. Sicherlich finde ich genauso, dass andere, die das nicht tun, die sagen, Flüchtlinge sollen hier nicht rein, wo ich denke, was soll das? Uns geht es doch gut. Warum sollen wir denen nicht helfen? Denn immer aus der Sichtweise, was wäre, wenn ich davon betroffen wäre? Dann würde ich mich doch auch freuen.
Herr Stussmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt geben wir Ihre Anmerkungen gleich mal an unsere Experten weiter. Beziehungsweise vorher, da passt nämlich die Mail von Bernd Nickel mit dazu. Der schreibt, guten Abend, als eigentlich ehemaliger Sozi, der eigentlich jetzt CDU wählen wollte, komme ich doch zu der Entscheidung, dass die SPD mit Herrn Schulz einen durchaus guten Mann an die Spitze stellt. Und er verteidigt auch noch mit einem Satz Sigmar Gabriel, weil er schreibt bei aller Kritik, man muss anerkennen, dass Gabriel damals die Partei übernommen hat, als kein anderer fähiger SPD-Mann oder Frau wollte oder konnte. Da sind also auch schon gleich 2 Sachen dabei, aber eröffnet das jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt auch unsere Hörer unsere Mails angucken, eröffnet das ein neues Wählerpotenzial, Herr Niedermeyer?
Ja, also ich sehe ja, wie ich schon mal gesagt habe, keine wesentliche politische Wende jetzt von Gabriel zu Schulz. Soweit Schulz' politische Standpunkte schon bekannt sind, und das ist nicht sehr viel, muss man sagen, dass er nicht sehr weit von Gabriel entfernt ist. Also insofern wird es jetzt unter Schulz keine völlige politische Neuausrichtung der SPD geben.
Aber es ist zumindest ein neuer Kopf und auch ein anderer Stil, Herr Sturm. Sie haben es vorher schon mal angesprochen, dass Sigmar Gabriel ja auch gerne mal poltert oder so wie heute dann mal so eine Bekanntmachung hoppla hopp vollzieht. Was erwarten Sie eigentlich von Schulz im Vergleich zu Gabriel?
Also ich glaube, dass die SPD einfach darauf hofft, dass sie jetzt einen Mann an der Spitze hat, der mehr Vertrauen ausstrahlt. Und zwar ins gesamte Volk, aber natürlich auch insbesondere in die rot-grüne, sag ich mal, Anhängerschaft. Denn das war ja das große Defizit. Frau Merkel hat ja in den vergangenen Monaten eindeutig an Kapital verspielt. Und die SPD hat ja in keiner Weise davon profitiert. Das hing einfach damit zusammen, dass viele Leute gesagt haben, nee, Gabriel kann ich mir gar nicht vorstellen. Gerade im rot-grünen Milieu gab es eine große Abneigung gegenüber Gabriel. Das wird, glaube ich, bei Schulz anders sein. Und das ist jetzt auch die große Hoffnung vieler Abgeordneter hier im Bundestag. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der sagte, das war wie so eine Befreiung heute. Ich habe das Gefühl, da ist so richtig so ein Knoten durchgeschlagen worden. Und jetzt hängt es natürlich auch ein bisschen von der Performance ab von Herrn Schulz. Natürlich macht man die ersten schweren Fehler auf den ersten Metern. So ist das Per Steinbrück vor 4 Jahren übrigens gegangen. Also er muss jetzt einen ordentlichen Lauf haben. Und dann hofft die SPD natürlich auch, dass sich das in den Umfragen niederschlägt. Und die SPD muss natürlich aus diesem 20-21% tief herauskommen. Mit 20% und auch mit 23% wird man nie einen Kanzler stellen. Und das ist jetzt, glaube ich, die große Hoffnung, dass es da so ein bisschen nach oben geht, dass so ein bisschen nicht gerade Augenhöhe mit der Union wiederhergestellt wird, aber dass die Situation als so ein bisschen offener erscheint. Und das wäre auch so ein Mittel dafür, dass die SPD ein wenig aus dieser Lethargie rauskommt. Wenn es so bleibt, und ich glaube, mit Gabriel bliebe es bei 20%, würde die SPD in wirklich komplette Verzweiflung abdriften.
Jetzt haben Sie gerade die Union angesprochen. Reaktionen aus Berlin, Jörg Seiselberg, in unserem Hauptstadtstudio. Da hat ja der CDU-Vize Strobel schon gesagt, wir werden weder in Panik noch in Depression verfallen. Und Gabriel bleibt ja auch noch Vizekanzler erstmal, ne?
Ja, so ist es, genau. Er will das Amt des Außenministers übernehmen, wenn dann im nächsten Monat Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten gewählt wird. Und als Vizekanzler wird er auch bleiben in der Regierung, wobei er in der Pressekonferenz heute Abend schon so ein bisschen den Eindruck erweckt hat, er übernehme diesen Job jetzt nur noch, um die Große Koalition erfolgreich abzuwickeln. Also da war wenig Enthusiasmus für den neuen Aufgabenbereich zu erkennen bei Sigmar Gabriel. Er wird sicherlich diesen Job machen. Ich will nicht sagen Dienst nach Vorschrift, aber da erhofft sich von dieser Personalrochade erhofft sich die SPD jetzt keinen großen Gewinn. Auf der anderen Seite, die Reaktionen der anderen Parteien waren heute freundlich, gab es keine größeren Spitzen gegen Martin Schulz. Also da muss man abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, wie auch welches Profil vor allen Dingen Martin Schulz dann entwickeln wird.
Und meinen Sie, das ist auch das, was in den anderen Parteien jetzt gerade passiert, dass man auch noch erstmal abwartet, oder wird in der Union jetzt schon ein neuer Fahrplan entworfen für den Wahlkampf?
Also ich denke mal, die Union war so klug, sich schon Gedanken zu machen über auch alternative SPD-Kandidaten zu Gabriel. Schulz ist in der Tat in der Bundespolitik wenig bekannt, also auch unter politischen Insidern weiß man noch nicht genau, welches Profil er bei den wirklich wahlentscheidenden Themen, das wird nicht Europa und das wird auch nicht die allgemeine Außenpolitik sein, sondern das werden innenpolitische, sozialpolitische Themen sein. Hier ist noch offen, wie sich Martin Schulz profilieren wird. Und ja, von daher denke ich, ist da auch im Moment noch eine gespannte Erwartung in den anderen Parteizentralen, besonders im Konrad-Adenauer-Haus, was wir hier in den nächsten Wochen und Monaten von Martin Schulz sehen werden.
Kann er die SPD aus dem Tief führen? Das ist das Thema der Redezeit. Sie können immer noch anrufen, 08000 441777. Und ich begrüße jetzt Hermann Gesken. Guten Abend.
Guten Abend.
Was meinen Sie?
Gabriel hat ja damals die Partei übernommen, die SPD. Ne? Aber das hat sich so entwickelt, dass nicht die Sache so ist nicht repräsentativ für diese Aufgabe, hier in Deutschland die Sache anzupacken. Dieser Herr Schulz, der kommt aus Brüssel, und da ist aber weder ein anderer Wind als hier direkt in Deutschland. Und das wird nicht einfach werden für den Herrn Schulz. Ich glaube nicht, dass er da viele Stimmen kriegt. Mhm. Das glaube ich nicht. Die SPD ist auf Talfahrt. Und da die nächsten Jahre, man wird sich wundern, was hier noch für Parteien hochkommen. Da bin ich von überzeugt. Diese Sachen mit der SPD, die SPD, das war mal, und die muss sich gewaltig strecken, wenn da wenn die Wähler haben will, die Prozente. Sonst ist die SPD, fällt sie einfach weg. Mhm. Da bin ich von überzeugt. Genau wie die NPD, die AfD, aber bei der NPD, da weiß man genau, wie man dran ist. Das weiß man bei der SPD nicht so richtig.
Vergleich ist jetzt aber ein bisschen schwierig, Herr Gesken. Vielen Dank für Ihre Meinung, Herr Niedermeier. Das ist ja, geht ja jetzt noch einen Schritt weiter. Und das hatten wir ja auch schon in anderen Sendungen, aber lassen Sie es uns nochmal aufgreifen. Ist es vielleicht einfach generell nicht mehr die Zeit für große Volksparteien?
Naja, das hat man schon jahrzehntelang immer wieder diskutiert in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit. Ich kann mich noch erinnern an die Diskussion über den Tod der Volksparteien. Und dann haben sie 2013 fast 80% der Mandate bekommen zusammen. Also tot sind sie nicht. Und es kommt eben auf für die Wahlchancen beider großen Parteien auf den Mix an, auf einen optimalen Mix von Inhalten, die für die Partei stehen, wo man vor allen Dingen im Markenkern punkten muss. Das ist bei der SPD die soziale Gerechtigkeit, das ist bei der Union die Wirtschaftskompetenz. Und dies muss mit Personen verbunden werden, die ein positives Image in der Bevölkerung haben. Und deswegen ist auch so die Entgegensetzung von Personen oder Inhalten ja auch nicht so richtig, denn die Personen müssen für Inhalte stehen. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie insbesondere, wenn das Programm der Partei und die Personen nicht zusammenpassen, das hat man ja auch am letzten SPD-Wahlkampf gesehen, dann funktioniert das nicht. Und deswegen muss auch Schulz natürlich die gesamte Partei mitnehmen. Es muss ein Wahlprogramm unter seiner Führung natürlich, aber unter Beteiligung der gesamten Partei entwickelt werden, mit dem Schulz tatsächlich auch leben kann und das er auch offensiv vertreten kann.
Herr Seiselberg, wie weit glauben Sie denn, dass es jetzt noch möglich ist? Wir haben es auch oft schon gehört. Wir wissen von Schulz noch nicht so viel. Das haben wir das letzte Mal tatsächlich im US-Wahlkampf gesagt. Da hat sich das Ganze über Monate eigentlich immer noch nicht verbessert. Wir hoffen, dass das bei Schulz sehr viel schneller geht. Also Sie glauben auch, dass der jetzt sehr schnell ein Profil auflegen wird und dass man ihn vor allen Dingen auch sehr schnell bekannt macht, weil Angela Merkel ist in Deutschland natürlich eine sehr, sehr bekannte Politikerin. Wie kann man da so schnell jetzt nachlegen?
Ich denke, das wird relativ schnell gehen jetzt in den nächsten Wochen, dass Martin Schulz das Gesicht der SPD wird. Die Frage ist dann halt, wie die Wähler dieses neue Gesicht finden, das sich dann rauskristallisieren wird in den nächsten Wochen, wenn er den Wahlkampf beginnen wird, wenn er diese neue Position oder diese neuen Positionen, die er übernommen hat als SPD-Vorsitzender und als Kanzlerkandidat, ausfüllt. Was das Thematische anbelangt und was auch die Auseinandersetzung mit den anderen Parteien anbelangt, da ist natürlich seine Europavergangenheit auch eine potenzielle Angriffsfläche. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Union die Tatsache, dass sich Schulz ja auch für die Staaten in Südeuropa eingesetzt hat, sich auch dafür ausgesprochen hat, das mit der Haushaltsdisziplin nicht so streng zu halten, dass das alles Sachen sind, die von der Union ihm vorgehalten werden können. Also da könnte es sein, dass was die SPD sich als Stärke erhofft, seine Europakompetenz, dass das vielleicht auch zu einer Angriffsfläche werden könnte.
Vor allen Dingen wird ihn auch die AfD angreifen, nämlich er ist ja ein Vertreter des europäischen Establishments, er ist ein Vertreter derjenigen, die mehr Europa wollen, die auch jetzt die europäische Krise eben durch verstärkte Integration beantworten wollen. Das ist genau das, was die AfD nicht will, und ich denke, deswegen wird auch zum Beispiel eben die AfD eine Angriffsfläche in ihm haben als Europapolitiker.
Unser Thema in der Redezeit. Sigmar Gabriel gibt auf, kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Was ist Ihre Meinung? Wird die SPD jetzt mit dem neuen Mann an der Spitze, also die 20%, wieder überschreiten? Rufen Sie uns an. 08000 44 1777. Wird Martin Schulz eine echte Konkurrenz für Angela Merkel? Die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777, oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Herr Sturm, nochmal zu Ihnen zurückzukommen. Sie sind nicht nur Journalist bei der Welt, sondern Sie haben auch ein Buch über Sigmar Gabriel verfasst, Patron und Provokateur. Und nochmal an Sie jetzt die Frage, wenn er da gesagt hat, ich habe es nicht geschafft, ist es dann eine Niederlage, oder ist Gabriel dann auch jemand, der weiter nach vorne guckt?
Also das ist, glaube ich, erstmal eine Niederlage in seiner Wahrnehmung. Er ist ja zum Parteivorsitzenden gewählt worden auch. Er ist ja auch gewählter Vorsitzender. Das gibt er jetzt ja frühzeitig ab. Er hängt sehr an diesem Parteivorsitz. Er hat auch ein viel emotionaleres Verhältnis zur Sozialdemokratie, als man nach außen hin so wahrnimmt. Er hat sich ja sehr oft mit der SPD gefetzt, aber ich glaube, das lag eben genau an dieser emotionalen Zuneigung. Was man liebt, an dem reibt man sich manchmal auch, und so war das auch bei ihm. Ich finde, dass er jetzt dieses Amt des Außenministers annimmt, ist so ein kleiner Schönheitsfehler in diesem doch mit Respekt zu beachtenden Rückzug. Also warum macht er das jetzt noch? Das finde ich nicht so richtig überzeugend, und ich bin jetzt auch sehr gespannt, inwieweit er sich jetzt distanziert von der Außenpolitik der Kanzlerin. Ich kann mir vorstellen, dass sich auch die Bruchlinien in der Außenpolitik, etwa im Umgang mit Russland, zeigen werden, viel stärker zeigen werden, als das war, der Fall war zwischen Frau Merkel und Herrn Steinmeier.
Und was meinen Sie, wie wird sich das auf das Verhältnis zu den USA auswirken? Da ist ja nun auch alles neu.
So ist es, und Sigmar Gabriel hat auch heute wieder ganz krass gegen Donald Trump geschossen, verbal natürlich. Da bin ich sehr gespannt, wie er das machen will. Frank-Walter Steinmeier hat ja auch schon im Wahlkampf vom Hassprediger Trump gesprochen. Frank-Walter Steinmeier, ein Mann, der ja an sich sehr, sehr diplomatisch immer agiert. Gabriel setzt da jetzt immer noch einen drauf. Da bin ich, da können wir, glaube ich, sehr, sehr neugierig sein, wie er das machen wird. Er ist ja ein Mann, der den Konflikt nicht scheut. Und er hat ja auch als Wirtschaftsminister, man denke an seine Reise in China. Man denke daran, wie er in Saudi-Arabien aufgetreten ist wegen des Falls von dem Blogger Badawi. Da ist er ja sehr, sehr robust aufgetreten, hat also die Herrschenden da auch sehr kritisiert. Auf der anderen Seite hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, gegenüber Putin und der Annexion der Krim war er dann doch wiederum so ein bisschen nachsichtig. Also da kommt, glaube ich, schon ein neuer Ton ins Auswärtige Amt. Und ich glaube, dort im Auswärtigen Amt, wo man sich natürlich voll auf Martin Schulz eingestellt hatte, ist eine gewisse Konsterniertheit zu beobachten in der Erwartung, dass nun Sigmar Gabriel da ins Haus kommt. Denn Sie haben ja gerade den Untertitel unseres Buches genannt, er ist eben auch ein Provokateur.
Und jetzt müssen wir den Sack auch nochmal zumachen, weil der wird ja jetzt sein Job wieder frei, nämlich der des Wirtschaftsministers. Das soll an Brigitte Zypris gehen. Herr Professor Niedermeyer, für Sie als Politikwissenschaftler, ist das, ich sag mal, fair, auch da jetzt die letzten Monate, und vor allen Dingen, ist es auch gut für die deutsche Wirtschaft, oder beziehungsweise wie schlecht ist es dann für die deutsche Wirtschaft, wenn da jetzt nochmal ein Wechsel stattfindet?
Ja, ein Wechsel ist nie wirklich gut, aber ich muss schon sagen, Zypris ist ja jetzt niemand, der von der Materie keine Ahnung hat. Sie ist ja jetzt seit einigen Jahren Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Das heißt, in dem Moment, wo Gabriel wechseln wollte, war das, glaube ich, die Wahl, die am sinnvollsten war, damit man eben jemand hat, der in der Materie schon drin ist. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man Ministerin ist oder Staatssekretärin, das ist ganz klar. Aber sie braucht jetzt keinen riesigen Vorlauf, um sich in bestimmte Dinge einzuarbeiten, wie irgendjemand, den man jetzt von außen geholt hätte.
Aber da würde ich gerne widersprechen. Ich finde, dass Frau Zypris kein besonders aufmunterndes Aufbruchssignal ist. Sie ist in der Tat Staatssekretärin bei ihm. Sie war ja schon Justizministerin von sehr, sehr vielen Jahren. Sie kandidiert nicht mehr für den Bundestag. Sie ist sozusagen, ihr politisches, aktives Leben endet sozusagen gerade. Und da finde ich es wenig überzeugend, dass sie diesen Posten jetzt übernimmt. Man hätte diesen Posten auch geben können dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hubertus Heil, der für das Thema Wirtschaft schon seit einigen Jahren zuständig ist, der aus Niedersachsen kommt und, glaube ich, auch ganz gute Drähte in die Wirtschaft hat. Das wäre, zumal er auch aus der eher jüngeren bis mittleren Generation kommt, ein vielversprechenderes Signal gewesen.
Herr Seißelberg, wie wird denn die Personalie Zypris in Berlin gerade diskutiert?
Sie haben einen Teil der Diskussion mitbekommen durch das Statement des Kollegen Sturm, dem ich vielleicht so ein wenig widersprechen möchte, weil die Lösung Zypris aus meiner Sicht eine ist, die keinen großen Schaden anrichtet. Im Wirtschaftsministerium, wenn wir ehrlich sind, sind alle wichtigen Dinge abgearbeitet. Da ist nicht mehr viel zu tun. Da kann problemlos die Staatssekretärin zur Ministerin aufrücken und etwas platt gesagt, das merkt keiner. Jemand von außen reinzuholen für die letzten 8 Monate, würde ich für keine gute Idee halten, auch nicht für den deutschen Steuerzahler, der dann einen neuen Minister mit allen Pensionsansprüchen bezahlen müsste. Also ich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung.
Wir haben eine Mail bekommen von Matthias Gildemeister. Er schreibt, grundsätzlich bleibt es einerlei, wen die SPD zum Kandidaten kürt, wenn die Partei nicht den Mut hat und die Chuzpe zeigt, sich von Grund auf zu erneuern. Schon allein nicht den Mumm zu haben, auch mal eine Frau gegen Frau Merkel antreten zu lassen und dies nicht auch eindeutig zu stützen, ist ein großes Problem. Und er schreibt, es fehle an Nachwuchs und Jugendhaftigkeit. Und somit sind es dann nur die Alt-SPD-Wähler, die sich noch an der SPD festklammern. Herr Niedermeyer, ist das Altersthema und jetzt also ging es wieder um zumindest schon mal zwei, alt möchte ich nicht sagen, Herren mit Erfahrung?
Fortgeschrittenem Alter.
Fortgeschrittenes Alter, gut. Also war das gar keine echte Alternative, wenn wir immer sagen, Schulz und Gabriel sind sich eigentlich gar nicht so unähnlich?
Das Problem ist ja auch, man kann sich so jemanden nicht backen. Und die potenziellen Kandidatinnen müssten auch ja bereit sein, dieses Amt zu übernehmen. Und es sind ja durchaus Namen im Gespräch gewesen, auch der von Frau Kraft. Aber die hat ja auch abgelehnt. Also es ist ja nicht so, dass sich sehr viele Frauen oder auch andere Männer um diesen Job gedrängt hätten, des Kanzlerkandidaten. Und an wen man da noch denken kann, Frau Schwesig zum Beispiel. Ich denke, dass die noch ein bisschen braucht, auch um bekannter zu werden, noch mehr Erfahrung zu sammeln und so weiter. Mhm. Und dann wäre auch mal durchaus für die SPD sinnvoll, mal eine Frau aufzustellen. Aber wie gesagt, die hat sich jetzt für diese Kandidatur, hat sich ja niemand wirklich aufgedrängt.
Kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Das Thema der Redezeit, unser letzter Anrufer für heute, ist Fabian Scharmai. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Also ich finde es schade, dass der Gabriel nicht als Kanzlerkandidat antritt, aber so ist es halt so. Er hat nämlich die letzten Monate darin sehr gute Arbeit geleistet. Ich erinnere nur daran, Bundespräsidenten-Nominierung, dann anschließend eben halt auch die Rettung von mehrere Firmen, die da angestanden haben. Also er hat eigentlich relativ gute Arbeit geleistet. Mhm. Nun haben wir ja das mit Herrn Schulz. Und Herr Schulz ist ja ein Europapolitiker, der im Grunde ja momentan in unserer jetzigen Zeit gefragter denn je ist. Denn meine Meinung ist ja so, da tun sich ja in viele, viele neue Parteien und neue Gruppierungen innerhalb Europas auf. Und da ist der Herr Schulz, der eben halt aus Europa kommt, der kennt ja alle Facetten innerhalb Europas. Und ich finde auch, der wirkt auch als ruhende Pol jetzt gegenüber, was in Amerika auf Deutschland zukommt und auf Europa zukommt. Und er ist genau der richtige Mann, in der richtigen Zeit.
Herr Scharmai.
Ich will, dass er die SPD aus diesem tiefen Tal rausführen wird. Ja, das wird ihm gelingen, aber wissen Sie, die Chance muss auch Herr Schulz bekommen.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer Redezeit. Deswegen aber auch an unsere Experten nochmal die Frage, die unsere Sendung auch im Titel führt. Jörg Seiselwert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen?
Es ist aus meiner Sicht eine Entscheidung der SPD mit Chancen und Risiken. Das Risiko liegt darin, dass er ein unbeschriebenes Blatt ist, dass er noch nicht in der Bundespolitik geerdet ist, dass er den rauen Wind hier nicht gewohnt ist. Die Chancen auf der anderen Seite ist, dass er das Neue verkörpert, dass er mit dem Rückenwind von guten Umfragezahlen in den Wahlkampf geht. Ich hoffe, dass in den ersten Wochen eher eine ganz gute Performance sind. Nicht, weil ich mit der SPD sympathisiere, sondern weil es einfach der Demokratie und der politischen Auseinandersetzung in Deutschland guttun würde, wenn wir eine Auseinandersetzung halbwegs auf Augenhöhe zwischen Merkel und Schulz erleben könnten.
Vielen Dank dafür. Dieselbe Frage eigentlich jetzt auch an die anderen beiden nochmal. Herr Professor Niedermeyer, was meinen Sie? Kann er's?
Also ich meine, er traut sich selbst zu. Er hat auch die Chance als neuer Mann. Neue Besen können ja gut kehren, sie müssen nicht. Er hat die Chance, aber man darf nicht vergessen, die SPD und die Union haben einen Abstand von um die 15 Prozentpunkte. Und das aufzuholen ist extrem schwer.
Herr Dr. Sturm, Sie haben ja schon mal richtig gelegen, als Sie sagten, ich bin mir nicht sicher, ob Gabriel antritt. Tut er jetzt nicht. Jetzt auch heute noch Ihr Blick in die Glaskugel.
Also ich glaube, Martin Schulz wird ein bisschen mit darüber entscheiden, als ehemaliger Europapolitiker, ob die SPD in der europaweiten Krise der Sozialdemokratie weiter doch so ein ganz stabiler Fels in der Brandung bleibt oder ob auch sie, wie andere europäische sozialdemokratische Parteien, untergehen in einem Meer zwischen konservativen und linken und rechten Populisten. Darum geht es, glaube ich.
Und wir werden es alle sehen, spätestens am 24. September, wenn das Wahlergebnis dann vorliegt. Das war die Redezeit heute aus aktuellem Anlass zum Thema Sigmar Gabriel gibt auf, kann Martin Schulz die SPD aus dem Tief führen? Vielen Dank an unsere Experten, vielen Dank auch an die Redaktion, an Petra Lehnert und vielen Dank natürlich für Ihr Interesse zu Hause. Und noch ein Tipp für morgen Abend, dann das Thema gefühlte Wahrheiten. Leben wir in einer postfaktischen Zeit? Sie können morgen Abend ab 20.30 Uhr anrufen oder Sie beteiligen sich jetzt schon. Schreiben Sie uns ndr.de/redezeit. Ich bin Birgit Langhammer. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.